kein anderes Zeitbewusstsein. Ich nehme jeden Tag wahr als eine Geburt am Morgen und als ein Sterben am Abend.
Das ist der Christian Rauch. Mit ihm rede ich in dieser Folge über das Sterben. Über Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Über Freiheit und Vorbestimmung. Über lustige und weniger lustige Abdankungen. Und auch über das Jenseits. Willkommen zum letzten Stündli. Mein Name ist Elena Ibello. Der Christian Rauch ist jemand, der sich seit Jahren mit dem Sterben und dem Tod auseinandersetzt. Er hat selber schon das Gespür bekommen, wie es ist, wenn man in jungen Jahren konfrontiert wird mit der eigenen Endlichkeit. Seine Krankheitserfahrung macht nur einen Teil von seinem Blick auf das Thema aus. Als religiöser Mensch, enorm vielseitig interessierter Forscher, Journalist und Ritualgestalter, kann der Christian, in der Zwischenzeit übrigens 53, von ganz verschiedenen Ebenen aufs Thema schauen. Er hätte durchaus auch ein bisschen einen Hang zum Makaberen, sagt der Christian von sich. Und er freut sich auf den Tod. Genauer aufs Jenseits. Nicht unbedingt eine Aussage, die man oft hört, aber eine, die ich irgendwie nachvollziehen kann, nachdem ich erfahren habe, was der Christian im Jenseits noch so alles vorhat. Von dem hat der Christian mir in einem Gespräch erzählt, das viel zu schnell vorbeigegangen ist. Wir sind zusammen am Ufer vom Wallensee gesessen, an der frischen Luft und mit Blick aufs Wasser und auf die Berge. Es war eine schöne Abendstimmung. Aber auch in diesem Gespräch für das letzte Stündchen war Hochbetrieb in der Luft über uns. Ein Helikopter ist immer wieder über unseren Köpfen gekreist und mindestens ein Flugzeug ist vorbeigeflogen. Scheint ein Muster zu sein. Helis und Flugis gehören offensichtlich zu meinen Gesprächen über das Sterben von aussen. Was auch immer das bedeuten mag. Aber jetzt zurück zum Christian und damit zurück zum Jenseits.
Hoi Christian.
Hoi Elena.
Herzlich willkommen im letzten Stündli.
Danke.
Schön, dass du mit mir über das Sterben redest.
Jawohl, machen wir.
Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, ich glaube, die erste Herausforderung habe ich schon beim Start von unserem Gespräch. Weil, wie stellt man den Christian Rauch vor?
Ja, weiss ich eigentlich auch nicht.
Das ist eine Wahnsinnsaufgabe. Kannst du das echt selber übernehmen?
Ich bin ein Mensch, der sich sehr fürs Sterben interessiert. Und mich beruflich damit beschäftigen. Ich biete Abdankungsfeier an für Leute, die das nicht in der Kirche wollen. Und bin der verantwortliche Redaktor für die Zeitschrift Palliativ.ch. Und es ist ein Thema, das mich schon immer interessiert hat. Und da werden wir vielleicht noch drauf kommen, zu dem ich auch eine ganz spezielle Einstellung habe. Mhm.
Danke vielmals. Und das neben ganz vielen anderen Interessen, die du ja auch noch hast?
Die ich auch habe. Ich bin also eigentlich Historiker von Beruf und bin journalistisch tätig. Und ja, das ist so im Wesentlichen.
Und wieso interessiert dich Sterben und Tod so als Thema?
Weil ich selber schon biografisch mit dem Thema konfrontiert worden bin. Ich habe zweimal einen Tumor gehabt, einmal einen bösartigen, einmal einen, wo man nicht so ganz genau wusste, was ist das jetzt eigentlich? Ist der gut oder bösartig? Das war dann auch noch eine sehr herausfordernde Erfahrung. Und weil ich auch ein sehr religiöser Mensch bin.
Wann bist denn du zum ersten Mal mit dem Thema konfrontiert worden in deinem Leben?
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich eigentlich gar nicht. Sicher durch so familiäre Todesereignisse, wie man sie halt hat. Großvater, Großmutter. Das waren eigentlich so die erste Erfahrung. Aber es war irgendwie, das war dann so ein Faktum, oder? Also der Tod war schon eingetreten und es ging dann so um das Drumherum, nicht um Sterben, Lebensende. Mhm. Also ich glaube, das war einfach keine Auseinandersetzung mit dem Sterben, sondern eine Auseinandersetzung mit dem Tod, mhm, wie man sie halt so als Jugendlicher hat, wenn Verwandte sterben.
Mhm. Und wie hast du denn die empfunden? Magst du dich erinnern?
Eigentlich ganz neutral. Also es war dann eher so, dass ich mich geärgert habe. Ich war da in so einer rebellischen Teenager-Phase, dass ich da jetzt, ich bin katholisch aufgewachsen, dass ich da jetzt haben müsse in einen Rosenkranz und habe gedacht, ja, das bringt doch jetzt meinem verstorbenen Großvater nichts. Und dann hat meine Mutter was sehr Kluges gesagt und hat gesagt, jetzt stell dir mal vor, die Oma, also die Frau vom Verstorbenen, jetzt würde jeder so denken wie du, dann säß die da ganz allein. Und das hat mich unheimlich beeindruckt.
Also quasi die trauernde Oma.
Wäre ganz allein, wenn ich jetzt alle sagen würde, ja, das ist doch nur Mist, oder? Mhm. Und das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt, ja. Mhm.
Und dann hast du es gemacht, um zwar mehr aus Solidarität.
Ja, genau. Genau. Ich denke, ja, nachher, ich meine, es ist ja lächerlich, ein Rosenkranz geht eine halbe Stunde, oder? Also es ist ja jetzt nicht so wahnsinnig vertane Lebenszeit. Aber als Teenager ist man da halt eher mal rebellisch und denkt, ja, was soll das jetzt, oder? Mhm.
Mhm. Und hat er das gut getan? Magst du dir das erinnern?
Nein, an das habe ich keine Erinnerung mehr. Es war dann einfach gut, oder? Und ich hatte dann ein gutes Gefühl gehabt. Mhm. Ja.
Aber es war jetzt nicht so ein Erlebnis, wo du sagst, es hat jetzt irgendwie etwas in deinem Leben verändert.
Nein.
Oder so.
Das ist erst später gekommen.
Was war denn das?
Also das war einfach meine Krebsdiagnose, wo ich das erlebt habe, was viele Leute erleben, die eine Krebsdiagnose haben, dass man so das Gefühl hat, es zieht einem so den Boden unter den Füßen weg. Und man ist so, ich habe das mal so versucht zu beschreiben, man ist so wie auf einem fernen Planet, oder? Und dieser Planet, der besteht nur, ich nenne das so der Planet Onko. Und der Planet, der besteht nur noch aus dieser Krankheit und alles, was Normalität ist oder normales Leben, das ist so ganz weit weg. Das ist nur noch, wie man so vom Mond aus der Welt sieht, oder so eine kleine Kugel. Und man hat so das Gefühl, man ist vor allem getrennt und es ist eigentlich sehr viel Finsternis da. Mhm.
Und alles, was auf dieser fernen Welt, wo man getrennt ist davon, passiert, ist so ein bisschen bedeutungslos für einen, oder wie?
Ja, zwangsweise, ja. Also zumindest mal so in der Anfang, es kommt dann natürlich schon wieder, aber so in der Anfangsphase von dem Schock ist das schon so, ja. Mhm.
Und wie hast du die Zeit durchgestanden?
Ich habe Hypnose gemacht, das hat mir sehr gut geholfen. Und ich habe eigentlich nie Todesangst gehabt, weil es war ein Tumor, wo gut heilbar ist. Aber einfach so, dass ich nicht wissen, wie lange geht das jetzt, oder?
Mhm. Wo du durch das musst durch.
Ja.
Mhm.
Ja.
Und was hat dir geholfen?
Eben Hypnose, denn mein Glaube, Meditation, ja, das schon, wobei ich geholfen, gell, das ist dann so in Anführungszeichen, es hat es gemildert.
Ja.
Aber wenn du so etwas kriegst mit 32, also es haut dich einfach erst mal um.
Mhm. Und wie hast du deine Perspektive wieder gefunden?
Ja, weißt du, es ist so, es ging dann einfach alles so schnell, das Medizinische war dann relativ schnell wieder weg. Vorbei, oder? Und ich habe dann gemerkt, wie ich so einfach muss, die Seele muss nachkommen.
Ja, ja. Und also du bist quasi medizinisch gesehen, dann
ja, ja, war das
bald genau. Sozusagen geheilt.
Ja, gewesen. Genau, und die Seele ist dann wie nicht nachgekommen,
ja.
Oder?
Ja. Ja, und die Zeit hast du aber einfach auch müssen lassen dann, oder?
Ja, ja. Mhm. Ja.
Und was hat das in deinem Leben für nachher verändert?
Also, dass ich mich sehr für das Thema Sterben und Tod interessiert habe und es war dann eine ganz merkwürdige Geschichte. Also ich habe dann, man hätte nicht gewusst, ist das wirklich schon in Ordnung und so. Und dann ist der 11. September 2001 gekommen. Und da habe ich einfach gemerkt, also 9/11, wo so viele Leute, sind ja glaube ich über 3000 Leute gestorben an dem Tag. Und da ist das alles so relativ geworden, oder? Dass ich denke, man kann auch an ganz andere Sachen sterben. Mhm. Also es hat es wie so relativiert, oder? Diese ungeheure Masse von Leuten, die da auf einmal stirbt. Also ich kann mich nicht an ein Ereignis erinnern in meinem Leben, wo auf einmal so viele Leute sterben, oder so auf einen Klapf.
Wo dir so nah war irgendwo.
Ja, wo man so unmittelbar auch mitgekriegt hat. Mhm. Ich meine, die Bilder, die haben wir ja alle noch im Kopf. Und da hat sich irgendetwas wie bei mir verändert. Da ist der Tod plötzlich sehr relativ geworden.
Im Sinn von, dass er eigentlich jederzeit und überall
genau,
kann kommen.
Genau. Und das ist ein Bewusstsein, das ich ganz, ganz stark habe, von jeden Tag. Und dass ich wirklich mit mir rumträge, dass der Tod kann überall und sofort und immer kann. Das ist ganz, ganz bewusst bei mir.
Und hat das in dem Sinne eine Konsequenz in deinem Alltag? Also gibt es etwas, was du anders machst, seit die Einsicht so klar ist?
Ja, ich habe eine andere Lebensauffassung, glaube ich, als andere Menschen. Also ich habe ein anderes Zeitbewusstsein. Ich nehme jeden Tag wahr als eine Geburt am Morgen und als ein Sterben am Abend. Also jeder Tag ist für mich ein Leben. Und ob das dann weitergeht, das lege ich dann in Gottes Hand, oder? Mhm. Aber so hat der Tag dann ein eigenes, es ist wie ein eigenes kleines Leben.
Mhm. Und das heisst, dass du am Abend, wenn du ins Bett liegst?
Denke ich, ja, wenn, das könnte jetzt auch fertig sein.
Mhm. Und was gibt dir das für ein Gefühl?
Ja, das ist natürlich manchmal ein bisschen beunruhigend, aber ich habe so viel Gottvertrauen, dass ich denke, ja, dann ist das so.
Mhm. Gottvertrauen, das ist ein gutes Wort.
Ja.
Du sagst, du seist sehr religiös.
Ja.
Was heisst das in deinem Fall?
Das heisst, dass der Tod für mich eigentlich kein Schrecken ist, sondern eigentlich ein Freund.
Womit wir bei deinem Lieblingsthema wären, oder?
Ja, genau. Also ja. Ich freue mich auch darauf. Ich finde das, also ja. ich sehe dem sehr, sehr gelassen entgegen. Also ich möchte nicht sterben, das tönt jetzt so abgehoben, ich möchte jetzt nicht sterben durch einen Unfall oder durch Gewalt. Mhm. Ich glaube, das ist für eine Seele nicht gut. Mhm. Oder ertrinken oder da abstürzen. Ja, das aus dem Leben gerissen werden. Sondern einfach sich so können vorbereiten und dann gehen. Ja. Mhm.
Du hast ja mal einen Vortrag gehalten, der hat geheißen, im Jenseits geht es erst richtig los.
Genau, das ist mein Stimmt. Lebensmotto. Ja.
Gell?
Ja.
Ich war nämlich sogar dort gewesen, aber am Titel bin ich jetzt nicht sicher gewesen, ob ich mich richtig erinnere. Also, was erwartet dich dann im Jenseits?
Wie viel Zeit haben wir? Wie viele Stunden haben wir? Ich glaube, dass ich muss da ein bisschen ausholen. Ich bin ein Anhänger von der Theorie, dass es Paralleluniversen gibt. Und ich glaube, uns als Menschen gibt es in unendlicher Vielfalt. Also es gibt nicht nur den einen Christian Ruch und die eine Elena Ibello, sondern es gibt ganz viele verschiedene. Und die machen ganz unterschiedliche Erfahrungen. Also man heiratet oder man heiratet nicht, man hat ein Kind oder hat kein Kind. Und ich habe also das Gefühl, wenn man tot ist, wird das alles wie so zusammengeführt. Und man hat dann das Wissen von Leben, die man eigentlich gar nicht gelebt hat und gleich gelebt hat. Mhm. Also die anderen Christian Hoch sind dann, also 2 bis x sind dann das gelebt, oder?
Wo in einem anderen Universum
sind. Sind, genau. Und nach dem Tod wird das wie zusammengefügt und dann gibt es so eine super, ich weiß auch nicht, so eine Fusionspersönlichkeit und die entwickelt sich dann weiter in einer geistigen Sphäre, wo dem entspricht, was man als auf der Welt auch gelebt hat. Also ich glaube, jeder kommt in ein anderes Jenseits. Das seinem Geistigen entspricht. Also jemand, der gerne am Meer war, der kommt jetzt nicht in eine Gröllhalde auf der Greiner-Ebene, oder? Sondern der ist dann am Meer. Mhm. Oder jemand, der gerne in die Berge geht, ist dann in den Bergen. Also jeder ist so in so einer, in so einer Jenseitskammer, wo man aber gleich mit anderen Menschen verbunden ist, aber die sind dann gleich in ihrer Kammer. Mhm. Also es ist schwer zu erklären, oder? Wir sind alle in unseren geistigen Sphären, aber die durchdringen sich. Also ich kann dann trotzdem Menschen im Jenseits treffen und mich mit denen weiterentwickeln.
Und das ist dann quasi das unendliche Jenseits? Oder
also man bewegt sich... Man bewegt sich einfach auf Gott immer mehr zu. Und was dann passiert, weiß ich nicht. Also es kann ja auch sein, man hat dann so seine eigene... Wenn es das stimmt, dass sich das Universum ausdehnt, hat man dann vielleicht auch mal sein eigenes Privatuniversum, wo man dann so ein bisschen ausprobieren kann. Oder?
Gott spielen.
Ja, Gott spielen. Ja. Also Mormonen glauben das zum Beispiel. Ja. Mormonen glauben, dass wir alle Götter werden. Das ist hochinteressant eigentlich. Glaube ich jetzt nicht. Aber ich glaube, dass wir teilhaben können an Schöpfung. Das glaube ich schon. Weil dazu ist so ein Leben viel zu kurz.
Ja.
Und darum glaube ich auch, dass es uns in vielfacher Form gibt, weil Ich glaube, Gott hat so Schöpfungsfreude, dass er sagt, ja, es ist doch jetzt eigentlich schade, dass es nur eine Elena gibt. Mhm. Ich mache gerade mehrere. Mhm. Also Elena geht in Serie, oder? Aber die werden dann ganz, die Elena sind dann irgendwie gleich, aber in ihrer Anlage, in ihrer Persönlichkeit, aber was sie natürlich aus dem Leben machen, ist dann ganz unterschiedlich, mhm. oder? Mhm. Also, und ich glaube, das wird dann auch spannend, wenn du dann so die anderen Elenas triffst,
ja.
oder?
Ja, ja.
Denkst, das ist jetzt auch,
also, das ist wenn jetzt, du das sagst, dann tut das bei mir schon etwas anklingen. Es könnte, dass sie sich die wie schon immer rein haben. Ich denke,
ja, genau,
es also, gibt auch irgendwie
also genau,
den Lebensentwurf X und Y die, und Z. Oder?
Ich meine, wir müssen uns in einem im Klaren sein, oder? Wir treffen im Leben unendliche, nur schon an einem Tag oder in einer Stunde, unendliche Entscheidungen. Mhm. Und ich glaube, mit jeder Entscheidung geht eine Tür auf und eine andere geht aber auch zu. Mhm. Also ich hätte ja jetzt auch sagen können, nein, ich habe jetzt keine Lust, ich treffe mich jetzt heute nicht mit der Elena, oder? Mhm. Dann hätte das vielleicht ganz andere Konsequenzen gehabt, oder? Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Sliding Doors.
Nein.
Mit der Gwyneth Paltrow, da geht es darum, da wird eine Geschichte zweimal erzählt. Und der Ausgangspunkt ist der gleiche, sie geht zur U-Bahn. Und im einen Moment, in der einen Geschichte erwischt sie die U-Bahn, mhm. kommt früher als geplant nach Hause und erwischt ihren Mann mit einem anderen Bett. Mhm. Und die Ehe ist kaputt. Mhm. Und ihr Leben verläuft ganz anders. Und in der zweiten Version verpasst sie die U-Bahn mhm. und als sie nach Hause kommt, ist die Geliebte schon weg. Mhm. Also sie erfährt gar nichts. Mhm. Und das ist so, oder? Das sind so zwei, durch einen Vorgang mhm. wird das Leben völlig verändert. Mhm.
Und doch redest du von einem Gott?
Ja. Also das also, ist für mich der personale Vatergott des Christentums.
Einfach. Also schon so im christlichen
ja,
Sinn.
Ja, 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 ja. Aber der hat einfach unglaubliche Freude. Dürrenmatt hat man gesagt, ja, der muss ja unglaubliche Freude haben, da die Planeten explodieren zu lassen und da die Sonnen und so. Ich glaube, der hat noch eine ganz andere Sache Freude, auch an uns. Gut, wie wir uns verhalten, wahrscheinlich nicht immer, aber einfach so verschiedene, also ein und derselbe Menschen sind an einem gemeinsamen Startpunkt und dann geht das so auseinander, oder? Mhm.
Aber es ist nicht in dem Sinn, also eben, weil du jetzt vorher von diesen vielen Entscheidungen geredet hast, du hast nicht irgendwie das Konzept, dass es einen vorbestimmten Weg gibt für jetzt den Christian 4.
Nein, so, aber der hat die Freiheit, wir haben die Freiheit, aber wir sind natürlich insofern vorbestimmt, dass andere Menschen etwas machen, was auf uns Auswirkungen kann haben, oder? Mhm. Also wenn du mich jetzt mit Corona ansteckst und ich sterbe daran, oder, dann ist das, dann hat ja dein Leben hat Auswirkungen auf mich,
ja,
oder?
Genau. Aber hat das mit Vorbestimmung zu tun?
Das ist eine gute. Das ist, glaube ich, eine Frage, die sich ja gerade im Zusammenhang auch mit Tod stellt, oder? Wenn jetzt, also ich habe schon etwa die Frauen Mitte 30 beerdigt mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, mit kleinen Kind, wo du dich dann natürlich, da kommst du dann natürlich wirklich auch als Christ dann wirklich an Grenzen, wo du dich fragst, mhm. ja, muss das jetzt sein, oder? Mhm. Ist das jetzt vorbestimmt? Mhm. Oder ist das einfach eine Genmutation, die jetzt halt aus Rand und Band geraten ist, mhm. und die Frau Zufall. Umbringt, pure Zufall. Ja. Das ist, glaube ich, eine Frage, die wir nicht beantworten können. Ich bin da auch sehr, ich weiß es nicht, ich bin da auch sehr gespalten. Manchmal denke ich ja, manchmal denke ich nein. Mhm.
Quasi je nachdem, was für eine Geschichte vor dir hast.
Ja, und wir dürfen natürlich auch eins nicht vergessen, gell? Wir Menschen sind zur Freiheit geboren, aber das heißt natürlich auch, und das sehen wir ja tagtäglich, dass andere Menschen auch die Freiheit haben, uns leiden zu lassen. Mhm. Also weißt du, das, was jetzt zum Beispiel in Afghanistan passiert, mhm. Das ist ja etwas, wo Menschen ausgelöst haben. Mhm. Also da mache ich jetzt nicht Gott dafür verantwortlich, sondern ich sage, da missbrauchen Menschen ihre Freiheit.
Okay. Mhm.
Und ich glaube, also diese Theodizee-Frage, wie man das philosophisch nennt, warum lässt Gott das zu? Wenn man da sich das mal genau anschaut, natürlich gibt es Krankheiten und Naturkatastrophen und sowas. Da muss man sich das schon fragen. Aber bei vielem, was Menschen zugefügt wird, ist der Mensch die Ursache.
Ja.
Mhm. Bei Hunger, bei Kriegen, bei, ja, was weiß Kulte ich, oder?
Und so weiter.
Ja,
mhm.
Genau.
Ja.
Aber jetzt sind wir eigentlich ganz vom Thema weg.
Sind wir ein bisschen vom Thema weggekommen, aber ich finde, es hängt ja gleich irgendwo zusammen. Die Frage war eben eigentlich nach deiner Religiosität und deiner Vorstellung vom Jenseits.
Ja.
Also, du sagst, du freust dich drauf.
Das ist immer ein bisschen heikel, wenn man das sagt, oder? Also, die Leute sind dann immer ein bisschen, denken, oh, also, das ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Und dann erzähle ich denen, was ich da alles so vorhabe. Und dann sind die als völlig fassungslos, oder? Und denken, ja, oh, das ist auch ein strenges Programm, oder? Also, ich bin aber wirklich der Meinung, dass das, was wir hier auf der Erde erleben, nur so eine Art Kinski ist. Also, so eine Art so eine Vorbereitung, oder? Für etwas, wo viel grösser ist und viel weiter geht.
Und das grösser und weiter ist auch freier oder ist es vor allem schwieriger? Oder?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es ist beides. Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur Honeymoon, was uns da erwartet, weil ich glaube, wir müssen dann im Endeffekt uns auch mal, ob wir das wollen oder nicht, auch mit Leuten auseinandersetzen, die wir uns auf der Erde jetzt nicht so gut kennen.
Mhm. Also wo man mit Leuten wieder zusammenkommt, wo man eigentlich
ja, und das, ja, das vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht werden wir auch getrennt oder ich weiß es nicht. Aber der Gedanke, der christliche, der Gedanke der Versöhnung legt das eigentlich schon nahe.
Mhm.
Wobei da wird es dann sehr schwierig, gell? Wie geht es dem Juden, der auf seinen KZ-Aufseher trifft? Also da wird es dann...
Ist ein bisschen viel verlangt.
Ist ein bisschen viel verlangt, ja.
Ja.
Und da gerade, also habe ich so das Gefühl, in der Eschatologie, also in der theologischen Lehre der letzten Dinge, da kommen auch Theologen dann langsam ins Straucheln, oder?
Ja.
Also da drücken sie sich auch ein bisschen.
Ja, aber ist vielleicht besser.
Ist vielleicht besser, ja.
Ja, genau. Okay. Aber also das heisst, also ich habe mir natürlich jetzt einfach auch überlegt, ich habe mir diese Frage schon im Voraus auch überlegt, mit dem Jenseits und dem sich darauf freuen. Du merkst, es ist ein Konzept, das mir eher fremd ist.
Ja,
auch wenn ich es wahnsinnig spannend finde. Ich komme einfach wieder einmal gleich nicht ganz umhin, so ein bisschen das ein bisschen abzutun mit so ein bisschen, ja, am Schluss geht es doch auch ein bisschen darum, sich selber zu beruhigen und die Angst ein bisschen zu lindern.
Also da bin ich ganz cool, da bin ich ganz cool und sage, ich bin eigentlich in einer totalen Win-Win-Situation, oder? Also wenn es nach dem Leben fertig ist, dann kriege ich es nicht mehr mit.
Dann ist es einfach so.
Dann ist es nicht mehr mit, dann kriege ich es nicht mit. Dann habe ich aber ein gutes Leben gehabt, weil ich mich nicht verrückt mache,
ja,
oder? Und wenn es so ist, kann ich sagen, ja bitte, dann sehen wir uns im Jetzt. Dann sage ich, so liebe Elena, jetzt siehst du, ich habe recht gehabt.
Dann gebe ich dir einen Ausblick.
Ja, genau.
Das kannst du dir verlassen.
In der Himmelsbar.
Ja,
genau. Also weißt du, also, da bin ich jetzt ganz gelassen und sage, es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Also,
aber das heisst, du sagst auch, könnte durchaus sein, dass wir uns diese Konzepte einfach machen, um
also weißt du, da bin ich natürlich Soziologe genug, um zu sagen, Religion hat natürlich etwas Selbstberuhigendes, oder?
Ja, klar.
Es kann auch sein, dass es ganz anders abläuft, dass wir gar nicht als Persönlichkeit weiter existieren, sondern vielleicht unser kleines Hirnbewusstsein wie ein Bach ins Meer in ein grosses Bewusstsein, oder?
Ja.
Und dass wir dann so in so einem Allbewusstsein, also das wäre dann so eine Art Nirvana, wie die Buddhisten das kennen,
ja,
oder? Dass ich bin jetzt ein Tropfen und wenn ich jetzt so in den Walensee gehe, dann der Tropfen, der ins Meer fällt.
Ins große Ganze,
ins große Ganze. Ja. Das kann auch sein. Das ist ja dann auch interessant.
Mhm. Mhm. Ja klar, auch das finde ich sehr schöne Vorstellung.
Ja.
Aber eben, es ist wie so...
Aber es kann natürlich sein, dass ich mir da furchtbar einen vormache, oder? Mhm.
Und das Sterben selber, auch mit dem befasst du dich ja, also mit all dem, was vor dem Eintritt vom Tod passiert.
Ja.
Wie bist du dazu gekommen, dich mit Palliative Care auseinanderzusetzen?
Also es war durch eine persönliche Bekanntschaft vor allem und eben aufgrund dieser eigenen Erfahrung, hey, ja, was wäre jetzt wenn, oder?
Mhm.
Also ich bin ja einer von denen, die heißen ja, das tönt immer so nach Heldenepos, finde ich, so die Cancer Survivor. Das tönt für mich so nach Spider-Man.
Ich habe
und,
ein bisschen Mühe mit dem Begriff, muss ich sagen.
Mhm. Und da frage ich mich natürlich schon, ja, wieso eigentlich ich und andere nicht, oder? Also ich weiss, dass in der Zeit, wo ich dort umgegangen ist eine gleichaltrige Frau auch mit 32 ganz elend an Brustkrebs gestorben. Und da stelle ich mir eine Frage, wo sich zum Beispiel, wo ich kenne, so aus der Geschichte von Juden im Konzentrationslager, an dieser Selektionsrampe in Auschwitz, oder? Oh, also die einen gehen ins Gas und die anderen überleben. Wieso jetzt ich?
Wieso habe ich dafür?
Ja. Ich will nicht sagen, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Ich kann ja nichts dafür, oder? Aber die Frage stellt sich mir schon. Und für mich ist das eine moralische Verpflichtung, wenn ich sage, okay, ich habe das jetzt überlebt, aus welchen Gründen auch immer, mich dafür einzusetzen, für Leute, die das Glück nicht haben. Sprich, Palliativpatienten.
Und wieso ist denn Palliative Care so wichtig?
Ja, weil ich einfach glaube, wir müssen das Sterben lernen. Also ich bin ein großer Fan von dieser Ars Moriendi, also von der Kunst zu sterben.
Weil wie geht das?
das ist eine gute Frage, wie geht das? Also ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also es zum Beispiel nur schon die Frage, will ich, dass jemand bei mir ist, oder? Ich weiß zum Beispiel von mir, ich will das nicht. Ich will meine Ruhe haben. Also ich will mich konzentrieren auf meine spirituellen Meister und auf Jesus und auf das wirklich ganz fokussiert sein. Wenn das geht, weiß ich nicht, was für einen körperlichen Zustand bin, oder? Dass ich sage so, und also wenn dann Boarding ist zum Jenseits, dann wirklich ganz bewusst. Ich will dann nicht jemanden haben, der mir die Hand hebt und dann, also das sage ich jetzt, gell, das kann sich auch ändern. Und dann da heult und was weiß ich und Rummel und so, also das will ich nicht.
Aber das sind Fragen, die man sich kann stellen schon frühzeitig.
Ja, aber was mich sehr allergisch macht, ist, also ich finde, es ist wichtig, dass man gut stirbt, aber was mich sehr allergisch macht, ist, wenn es Leute gibt, die behaupten, wie man richtig stirbt, das mag ich überhaupt nicht. Dann gibt es in der Palliativcare eben auch so ein paar Vertreter, oder, die dann so das Gefühl haben, man müsse dann also so nach Lehrbuch sterben. Und das finde ich völlig idiotisch, weil wir wissen ja gar nicht, wie es uns körperlich geht, oder?
Ja, das Thema haben wir ja auch mit der Monika gehabt, die auch schon im letzten Stündchen war, Monika Obrist.
Ja.
Wo ja auch also in dieser Fachgesellschaft, Palliativ CH, sich ganz dezidiert auch äußert und sagt, das gibt es nicht. Oder? Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht anfangen, nach Lehrbuch
wollen
die Leute im Tod begleiten. Einfach auf ihrem Weg im Sterben zu begleiten. Und gleich braucht es ja, wenn man will sagen, Palliativpatienten und Patientinnen müssen möglichst gut versorgt sein, bis zum Tod und die Angehörigen auch noch darüber aus.
Ja.
Dann braucht es ja gleich gewisse, wie soll ich sagen, Standards, wo man festlegt, dass man das überhaupt gewährleisten kann. Wie machst du denn den Spagat in der Praxis?
Ich glaube, es ist ganz einfach, dass man die, also da komme ich jetzt wieder theologisch, dass man eigentlich die Frage stellt, die Jesus in der Bibel stellt, was willst du, dass ich dir tue? Was willst du, dass ich dir tue? Und wenn derjenige sagt, ich hätte jetzt gerne ein Glas Rotwein, und noch eine Bratwurst. Meine Mutter, da fällt mir eine Geschichte ein. Meine Mutter war Krankenschwester, ich sage bewusst Krankenschwester, weil sie lehnt das Wort Pflegefachfrau ab. Sie sagt, ich war Krankenschwester. Das ist so der alte Berufsstolz. Und sie war auf einer gynäkologischen Station mit Brustkrebspatientinnen im Endstadium. Palliativcare war keine Rede davon. Oder? Und da war eine Frau, die hat gesagt, jetzt heute an dem Samstagnachmittag ist Quartierfest bei uns, ich hätte jetzt so Lust auf eine Bratwurst. Und der Ehemann hat gesagt, du kannst doch in deinem Zustand jetzt keine Bratwurst essen. Und meine Mutter, resolut wie sie ist, hat gesagt, und sie gehen jetzt und holen ihrer Frau eine Bratwurst. Und wenn sie die rauskotzt, putze ich persönlich wieder auf.
Super.
Oder? Und, und das hat mir, und genau das ist es. Und dann brauchen wir vielleicht, vielleicht ist das der einzige Standard, den wir brauchen. Zu fragen, was willst du, dass ich dir tue? Das ist die Frage, mit der Jesus anfängt zu heilen.
Ja.
Und das ist dann vielleicht ganz verschieden. Wenn dann natürlich jemand da liegt und sagt, ja, ich würde jetzt eigentlich gerne noch auf den Eiffelturm, und dann kommt dann die berühmte Calmen Gap, oder, wo man dann sagt, ja, das ist jetzt vielleicht schon nicht ganz so realistisch. da müsste man dann diskutieren, oder? Und das ist vielleicht gar nicht so einfach. Der Roland Kunz hat mich mal sehr beeindruckt, war ja auch schon in deinem Podcast, dass er mal gesagt hat, eigentlich ist die Definition, oder dass man jemanden zum Palliativpatient deklariert, in Anführungszeichen, bedingt eigentlich, dass alle Beteiligten davon überzeugt sind, dass er es ist. Also er sagt, wenn mir jemand sagt, ja nein, ich mache jetzt noch die 10. Chemo und ich werde wieder auf Berge gehen, was willst du denn machen?
Ja.
Also wer definiert das eigentlich? Das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt, oder?
Ja.
Also tun wir die Leute nicht einfach auch etikettieren?
Ja.
Du bist jetzt ein Palliativpatient,
und redet gleichzeitig von selbstbestimmtem Sterben.
Ja, genau. Genau. Ja.
Ich glaube, das mit dem Fragen, oder, das ist irgendwie nie schlecht. Also, auch wenn jetzt, ob jetzt das Etikett Palliativpatient oder Patientin schon dran ist oder nicht, ist eigentlich völlig wurscht. Oder wenn jemand an einem Punkt ist, wo es irgendwie einfach schlecht geht, dann ist das sicher immer ein guter Ansatz. Oder?
Das ist ja eigentlich auch nicht einmal eine Palliativ-Care-Geschichte, sondern das ist ja eigentlich generell im Leben. Oder? Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe Liebeskummer, dann ist es doch auch gut, wenn man den fragt, was brauchst du jetzt, oder?
Genau. Ja, das ist eigentlich einfach quasi das konsequente Umsetzen von dem Konzept, wo der Mensch einfach dann im Zentrum steht.
Genau,
oder so.
Und vom Mitgefühl.
Ja.
Und zwar Mitgefühl in einer aktiven Form.
Also das heisst eigentlich, zum jemanden im Sterben begleiten, bräuchte es gar nicht so wahnsinnig viel.
Ja, es stirbt ja eh jeder anders. Ich glaube, es wäre auch die Kommunikation. Also ich habe jetzt vorgestern ein Gespräch gehabt mit einer Kollegin, die gesagt hat, die hat einen Bekannten, der ist ein Tumorpatient mit einem Glioblastom. Und man weiß eigentlich, das ist relativ aussichtslos.
Ja.
Wie kommuniziert man jetzt mit dem? Und dann habe ich ihr auch gesagt, frag ihn einfach, was er braucht.
Und wie hat sie auf das reagiert?
Ja, das fand sie eine gute Idee. Ich merke einfach, dass wir eine ungeheure Hemmung haben, so mit Sterbenden zu reden. Oder mit Sterbenden oder mit Leuten, die jetzt landläufig gesagt todkrank sind.
Ja. Woher kommt denn das?
Ich glaube, die Leute strahlen etwas aus, was uns Angst macht.
Ja.
Wir wollen mit so Leuten, wenn wir ehrlich sind, nichts zu tun haben. Sie symbolisieren den Tod. Das ist nicht mal plötzlich. Das ist jemand, den man kennt, oder? Der Tod kommt näher. Der Tod ist plötzlich etwas, der kriegt ein Gesicht.
Ja.
Der kriegt einen Namen.
Und man hält ihn sich lieber vom Leib.
Genau.
Aber könnte es nicht auch einfach sein, dass man irgendwie ein bisschen überfordert ist und man will irgendwie die betroffene Person nicht verletzen mit irgendwelchen flapsigen Sprüchen?
Das kommt dazu.
Man hat irgendwie das Gefühl, was auch immer ich jetzt sage, es könnte falsch verstanden werden, es könnte verletzend sein, obwohl ich nicht will, dass es verletzend ist.
Ja, das kommt dazu, aber ich glaube, da muss man einfach mal weniger Hemmungen haben. Weil ich glaube, das Problem ist genau schon das, oder? Wenn ich mir dauernd überlege, so auf Eierlauf und auf Glassplitter, oh, was sage ich jetzt, oder? Dann setze ich ihn schon gedanklich ins Krankenzimmer.
Ja.
Dann ist er Patient, aber er ist kein Mensch mehr.
Ja.
Und ich glaube, wir müssen die Leute rausholen aus dem. Ich mag auch im Zusammenhang mit Palliativ Care das Wort Patient nicht. Ich finde das schrecklich, weil Patient kommt ja vom Lateinischen pati, erdulden. Und ich finde eigentlich, die Leute haben genug erduldet. Die sollten eigentlich. Also ich finde es zum Beispiel. Ich find's zum Beispiel schön, aber das wird sich wahrscheinlich nie durchsetzen. Wenn man sagt, wenn jemand auf der Palliativstation ist, ist er nicht mehr Patient, dann ist er Gast oder Kunde oder Klient. Ich habe das schon mal in Diskussionen gesagt und hat also furchtbar Widerspruch geerntet, oder? Ja, nein, das sind Patienten, weil wir machen da etwas Medizinisches und Klient und Kunde, das geht schon gar nicht, oder? Dabei ist man natürlich Kunde und Klient.
Ja.
Also man zahlt ja dafür,
ja, die
oder?
Die sozialmedizinischen Einrichtungen ist man auch Klient.
Ja, eben.
So weit weg ist ja dann das.
Ja, also, genau. Ja. Oder bei einem Psychotherapeut bist du ja auch nicht Patient, oder?
Nein, eigentlich nicht, ja. Ja, ja.
Also wieso reden aber wir gut. nicht von Gästen, oder? Ja. Ein Gast ist ja jemand, der wieder geht. Und wir gehen ja dann, oder?
Mhm. Genau, man tut ihn gastfreundlich quasi genau. umsorgen. Ja, genau. Und unterhalten sich auch mit dem...
Ja. Mhm. Oder man könnte auch sagen, das sind Passagiere. Mhm. Oder? Ja. Du bist jetzt Passagier, du wartest jetzt...
Ja.
Beim Boarding aufs Yen. Du wartest jetzt beim Boarding, oder?
Ja, genau.
Ja. Es ist ja überhaupt so eine Haltung, wo viele Leute haben von Palliativcare, merke ich immer, die haben immer so das Gefühl, das ist so das Boarding zum Jenseits. Mhm. Weil wenn du im Boardingbereich bist, kommst du nicht mehr zurück.
Ja, das stimmt.
Also
ja,
du musst dann einsteigen.
Ja, genau.
Egal, ob du Flugangst hast oder nicht, du musst einsteigen. Ja. Und die sind dann als ganz überrascht, wenn sie sagen, nein, also auf einer Palliativstation schauen sie dann schon, dass du wieder heimgehst oder so, oder? Genau. Das ist dann eher so Hospiz. Mhm. Aber dann könnte man sagen, sie sind jetzt Passagiere, oder? Mhm. Sie haben jetzt bald einen Abflug.
Mhm. Aber nochmal zu dieser Hemmung beim Reden darüber, oder? Also eben mit direkt Betroffenen ist es vielleicht wirklich so ein bisschen das von man hat Schiss, etwas Falsches zu sagen, wo eigentlich sich meistens wieder in Luft auflöst, sobald man anfängt zu reden, weil
und die Leute mögen einen ja auch, oder?
Ja, und jeder weiss, wenn ich jetzt schwere Diagnosen bekomme, dann weiss ich ja, wie schwierig das für mein Umfeld ist.
Ja.
Und wie fest, dass die jetzt eigentlich gar nicht wissen, was sie sollen sagen. Also nehme ich ihnen nicht übel, wenn sie irgendwie etwas allenfalls Unpassendes sagen. Also das ist ja noch das, oder? Ja. Eigentlich müssten wir die ja wirklich hinten und vorne nicht haben, aber es tut einem halt so ein bisschen, unter Umständen ein bisschen ausbremsen. Aber wenn man jetzt würde sagen, fangen wir doch mal im persönlichen Umfeld an, wo vielleicht jetzt nicht eine Person mit einer Diagnose sich befindet. Kann man dann hemmungslos über das Sterben reden?
Also ich schon. Also ich mache das ja auch laufend. Aber viele Leute können das nicht, oder? Weil die halten sich das vom... Im Grunde haben wir doch, wenn wir doch ehrlich sind, haben wir doch... Also darum versuche ich mir das wirklich auch jeden Tag abzugewöhnen, haben wir doch eigentlich das Gefühl, wir sind unsterblich. Wenn wir ganz ehrlich sind.
Also, oder wir leben
das
so.
Oder wir leben, das ist der richtige
Ausdruck. Ja. Ich glaube, wir wissen alle, dass es nicht so ist.
Ja, aber das tun wir verdrängen, oder?
Ja. Mhm. Aber wenn du sagst, du machst das, Entschuldigung, du hast nicht etwas sagen.
Nein, ist gut.
Du machst das, du tust über Sterben reden, hemmungslos.
Ja.
Wie machst du das?
Ja, indem ich den Leuten zum Beispiel erzähle, eben, was ich da so im Jenseits alles vorhabe. Und wie gesagt, die sind dann immer völlig fassungslos.
Also, was hast du denn vor?
Ja, eben so, also sich geistig weiterentwickeln.
Ach so, okay.
Und Also ich könnte mir auch vor, also das geht dann auch so in den zwischenmenschlichen Bereich, oder? Also hätte man denn da zum Beispiel, das überlege ich mir dann schon, also wie sieht das aus mit Liebesbeziehungen zum Beispiel? Mhm. Ich glaube, das wird noch sehr spannend.
Mhm.
Mhm. Oder? Also kann man vorstellen, dass man da einiges erlebt.
Mhm. Aber über das Sterben selber, jetzt abgesehen vom Jenseits, von der Jenseitsvorstellung?
Ja, also über das Sterben selber. Also ich merke manchmal, dass Leute das so bewundern finden, dass ich Abdankungen kann machen, oder?
Mhm.
Sagen dann, oh, das könnte ich jetzt nicht.
Okay.
Aber für mich ist das völlig ist Natürliches.
Mhm. Was ist es denn, wo dich in diese Tätigkeit gebracht hat? Wieso tust du Ritual gestalten, Abdankungsritual?
Eben, ich habe mich schon immer, ich bin immer schon gerne an Beerdigungen gegangen. Also ich glaube, ich habe auch ein bisschen makabere Seite. Und wenn ich ganz ehrlich bin, denn wenn ich nicht zwei linke Hände hätte, wäre ich, glaube ich, Sargtischler.
Mhm.
Also das fände ich jetzt noch so, immer so. Aber das braucht man ja heutzutage gar nicht mehr, weil es sind ja meistens Urnenbestattungen, oder? Ja. Oder Bestattungsunternehmer fände ich jetzt einen wahnsinnig spannenden Beruf.
Mhm. Mhm.
Also ich habe auch eine makabere, ich lese auch sehr gerne Thomas Bernhard, wo es ja auch immer um den Tod geht, oder? Mhm. Und ich habe schon so ein bisschen auch eine makabere Art.
Mhm. Aber die lebst du dann nicht aus? Oder?
Nein, aber ich finde, der Tod hat auch was unglaublich Lustiges, oder?
Ja.
Also ich weiß zum Beispiel, in meiner Heimatregion ist mal ein grosser Fasnächtler gestorben. Und dann haben die so ein Abschiedsmahl gemacht nach der Beerdigung, oder? Und die sind immer fröhlicher geworden. Die haben angefangen zu singen und einer hat noch ein Akkordeon geholt, oder? Und der eine war so besoffen hinterher, dass der vor dem Gasthaus ist der so unglücklich gekreit, dass dann der gestorben ist. Dann haben die sich wieder an einer Beerdigung getroffen, von ihm dann, oder?
Okay.
Und das war also irgendwie wie so wie ein Film, oder? Ja, oder? Das finde ich wahnsinnig komisch. Also das finde ich
so unglaublich. So tragisch, dass das ist,
aber das finde ich super.
Oh je, stolpert er aus der Beerdigung direkt hinein.
Ja, genau.
Ah, oh, Wahnsinn.
Also ich lache, ja. Ich finde auch, wir müssen vielleicht anfangen, auch über den Tod zu lachen.
Machen wir das noch nicht?
Ja, also es gibt natürlich so makabere Witze, aber...
Aber die sind dann schon wieder so weit weg vom eigentlichen Thema.
Ja, aber das ist ja kein wirklicher Humor, weißt du? Also Humor ist ja immer auch etwas sehen können mit Gelassenheit. Also, ja, vielleicht wäre das die richtige, ja, weil wir können es ja eh nicht ändern, weißt
du? Ja. Ja, ich glaube auch, dass Humor mega hilfreich sein kann,
ja.
auch vor dem eigenen Tod,
ja.
Oder auch im eigenen Sterbeprozess.
Ja.
Ja. Ja, das erleichtert ja irgendwie auch.
Und ich weiss zum Beispiel eine Geschichte, die finde ich so wahnsinnig komisch. Da ist einer, ein Österreicher, hat Freunde eingeladen zu einem riesigen Festmahl. Er hat alles gegeben, was die österreichische Küche bietet, oder? Wiener Schnitzel und Sachertorte und Kaiserschmarrn. Und dann haben die da gegessen und haben sich eigentlich gewundert, warum. Und dann hat er gesagt, so, jetzt ist fertig. Ihr dürft jetzt heim. Und jetzt in 10 Minuten kommt Exit. Das ist jetzt mein Abschiedsessen. Ja. Die waren völlig schockiert, die Leute, oder?
Ja.
Er hat sie dann rausgeworfen und dann ist Exit gekommen. Und dann haben sie dem den Saft gegeben und dann ist der wieder aufgewacht, weil er so einen vollen Magen hatte, dass der konnte gar nicht gehen, oder? Und das finde ich eine unglaubliche Geschichte. Das finde ich super. Eigentlich eine super Geschichte. Exit muss zweimal gehen, oder?
Ja, wegen Festen.
Wegen Festen. Das ist doch super.
Ja.
Das ist Dürrenmatt, oder?
Nicht so schlecht. Ja, das
ist Dürrenmatt.
Ja. Ja. Könntest du noch eine Nummer draus machen?
Ja.
Hast du in deiner eigenen Zeit von der Krankheit etwas mit Humor anfangen?
Nein, also das war sehr, sehr schwierig.
Mhm.
Ich rede jetzt auch natürlich aus einer so kommoden Situation mit dir raus.
Ja,
oder
ja.
Wenn es dann soweit ist, weiß ich dann nicht, ob ich das dann noch so lustig finde, oder? Und man muss natürlich aufpassen, dass man Leute nicht, also damit auch verletzt, oder?
Genau.
Ich kann jetzt nicht einen Witz machen über ein dreijähriges Kind, das von einem Laster überfahren worden ist. Das ist furchtbar, sowas.
Ja.
Oder?
Mhm. Gibt auch Grenzen dann.
Ja, absolut. Mhm. Ja.
Eben, und es gibt auch Situationen, wo man einfach nicht kann.
Ja, etwas, dann soll man auch, also man soll auch nichts verzwingen, oder?
Mhm. Aber wenn man merkt, es wäre vielleicht Potenzial da.
Ja.
Dann darf man das auch rauskützeln.
Also ich habe auch schon an Beerdigungen lustige Episoden erzählt, oder?
Mhm. Ich glaube auch nach dem Tod, beim Thema Trauer oder so, auch nach dem ersten Schock, der ja auch kommt, wenn sich der Tod angekündigt hat.
Ja.
Auch dann bist du ja irgendwie im ersten Moment dann schockiert. Dann, glaube ich, hat Humor etwas extrem befreiend.
Ja, ich finde auch zum Beispiel...
Kurz vor dem Sterben ist es irgendwie anders.
Ich finde auch zum Beispiel, dass zusammen in ein... Nach der Abdankung in ein Restaurant gehen, finde ich etwas ganz Wichtiges.
Mhm.
Man muss sich stärken.
Mhm. Ja. Ja.
Und das Leben geht weiter. So hart das ist, aber das Leben geht weiter.
Mhm. Was war für dich der schlimmste Verlust bis jetzt?
Ich glaube, der schlimmste Verlust ist der von meinem... Das Komische ist, obwohl ich keine Angst habe vom Sterben, habe ich immer mal Mühe mit Urvertrauen. Also mein Urvertrauen ist mir genommen worden.
Ja.
Durch diese Krankheitserfahrung.
Also du fühlst dich nie wirklich sicher?
Ja, ja und nein, komischerweise, oder? Ich fühle mich sicher in der Unsicherheit. Also ich fühle mich sicher in, oder ich fühle mich, es ist so, ich fühle mich sicher im Moment. Ich fühle mich sehr sicher jetzt in dem Moment. Mhm. Aber ich weiß nicht, was morgen kommt. Und ich habe mir so angewöhnt, dass ich so versuche, so weit wie möglich im Jetzt zu leben, oder? Weil, dass ich mir ganz klar mache, und das hat mir übrigens in meiner Krankheitserfahrung sehr geholfen, jetzt bin ich sicher, was kommt, ist ja nur eine Projektion.
Mhm. Heute, also, ja.
Heute, genau. Also eigentlich gibt es gar keinen Morgen. Es ist eine sehr radikale Denkweise, dass ich mir sage, es gibt keinen Morgen. Es gibt es nicht. Es ist nicht, alles was morgen ist,
existiert nicht.
Existiert nur in meiner Vorstellung. Aber ich kann ja nachher kannst du umlaufen und ich komme gar nicht mehr zurück auf Kur. Weißt? Und genauso ist die Vergangenheit existiert ja nur noch in meiner Erinnerung. Also eigentlich ist alles, was existiert, sind jetzt wir beide im Gespräch. Und alles andere existiert nicht. Alles andere existiert nur in meiner Vorstellung. Also es ist so ein bisschen so ein radikaler Konstruktivismus, aber ich merke, dass einem das helfen kann, in extremen Situationen, dass ich sage, so, okay, jetzt lebe ich einfach bis, jetzt haben wir es 6:30, jetzt schaue ich einfach, dass ich bis um 7 Uhr lebe. Oder? Also das sind ja auch so Strategien wie Liebeskummer zum Beispiel. Also ich lebe jetzt einfach mal bis um 7 Uhr und dann schaue ich weiter, oder? Also so dieses, die Zeit schrumpfen lassen auf ein göttliches Jetzt. Weil das ist Ewigkeit. Wenn ich unzeitlich lebe, lebe ich ewig. Also im Moment lebe ich ewig. Weil es gibt immer nur ein Jetzt. Und das ist wie so ein Blasen um mich herum.
Und das ist auch das, was du meinst, wenn du sagst, du fühlst dich sicher in der Unsicherheit. Die Unsicherheit oder die Ungewissheit,
ja.
was als nächstes kommt.
Genau. Aber
die gibt dir gewissermaßen auch eine Sicherheit.
Ja, genau. Und weil die Ungewissheit gibt es ja gar nicht. Die gibt es ja nur in meiner Vorstellung, ja. Oder?
Ja.
Also, jetzt im Moment gibt es nur das Gespräch oder, zwischen uns. Und alles andere gibt es nicht.
Es klingt aber, wenn du nicht immer schon an dem Punkt gewesen wärst, wo du könntest sagen, du fühlst dich sicher mit dem.
Nein, das ist wirklich ein Geistestraining. Weil man kriegt da völlig anders. Überleg doch mal, also wenn wir uns, ich nehme mich da ja nicht aus, weißt, ich bin ja jetzt nicht da der Superguru, der das, also ich muss das auch immer wieder trainieren, aber wenn man sich mal selber beobachtet, ist doch eigentlich wahnsinnig, wie man immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft lebt.
Mega, oder, ja.
Oder man macht immer Gedanken, oder, und ja, ist der Kühlschrank voll und so, und was mache ich jetzt morgen, und wann muss ich zum Zahnarzt, und wenn kommt das Auto aus der Garage und so, oder, also laufen so Zeug. Oder man studiert über Vergangenes nach, habe ich das jetzt richtig gemacht, ist das in Ordnung, oder. Und da versuche ich wirklich, mich ganz zu fokussieren auf das, was jetzt in dem Moment ist. Und da hilft mir auch dieses Sagen, okay, ich habe jetzt so die Einheit des Tages, das ist jetzt mein Leben. Ich bin heute Morgen geboren worden, oder wiedergeboren, könnte man sagen, und heute Abend, wenn ich schlafe, sterbe ich. Ein Stück weit ist ja schlafen wie sterben. Ich weiß nicht, wo ich morgen aufwache. Und das, aber das muss man trainieren. Also ich bin da auch noch nicht so weit, dass ich sage, ich lebe immer in diesem Zustand.
Aber die Krankheitserfahrung hat dich dort in das inne.
Ich habe das müssen trainieren, weil ich wäre sonst psychisch, glaube ich, kaputt gegangen.
Weil du nie gewusst hast, gibt es überhaupt eine Zukunft längerfristig.
Ja, genau.
Ja.
Und ich rate das allen, auch Krebspatienten, wirklich, lebe im Jetzt, oder? Jetzt ist jetzt nur das wichtig. Du kannst dich schon fürchten vor einer Operation, aber du weißt ja gar nicht, ob es zu der kommt.
Das stimmt, ja. Ja, ja. Und du kannst dich auch fürchten
vor dem, was passiert ohne Operation.
Ja, ich habe mal eine ganz strube Geschichte in unserer Palliativzeitschrift über ein Geschwisterpaar. Da hat sie einen Hirntumor gehabt und er ist zur Psychotherapeutin gegangen, um zu lernen, wie er sie unterstützt, oder?
Ja.
Und eines Tages ist der nicht gekommen. Und dann hat sie herausgefunden, der ist vor ihr gestorben.
Okay.
An einem Unfall.
Ja.
Also, das, was geplant war, ist völlig, völlig durcheinander.
Zum Dropsi kommen.
Ja, genau.
Ja, ja, auch solche Geschichten gibt es immer wieder, gell?
Ja. Mhm. Ja.
Wir sind in das Thema hineingekommen bei der Frage nach deinem grössten Verlust.
Ja. Das Urvertrauen.
Ja. Ja.
Man hat natürlich auch andere Verluste, Partnerschaften, die zu Ende gehen, oder?
Mhm.
Und sowas. Aber das Urvertrauen, das ist schon, obwohl ich sehr, sehr religiös, ist eigentlich komisch.
Ja.
Aber ich bin halt auch, ich denke immer, ja, es kann auch schief gehen. Mhm.
Ja, wie willst du eigentlich mal sterben? Du hast jetzt mal schon erwähnt, am liebsten sozusagen allein.
Also ich habe einen Bekannten, der ist bei einem Mittagsschlaf gestorben. Das finde ich super.
Das wäre schön. He?
Das ist super. Ich liebe Mittagsschlaf und dann einfach können gehen, oder? Das finde ich. Das ist gut.
Ja.
Das finde ich.
Aber ohne Vorankündigung.
Ja, einfach
ohne, dass vorher noch schnell irgendwie kannst deiner Partnerin das letzte Liebesbrief schreiben oder.
Ja, also ich hoffe, dass das sollte man natürlich, also das sollte bei uns eigentlich, wenn ich mir jetzt so überlege, ist das eigentlich alles geregelt. Also das fände ich am schönsten, oder?
Ja.
Wie gesagt, also was ich nicht möchte, ist Gewalt, Unfall, Ertrinken, im Bergen abstürzen, das finde ich furchtbar.
Ja. Und deine Abdankung? Kannst du ja nicht selber machen?
Nein, das soll jetzt dann, ich glaube, das ist mir dann egal.
Ah, lustig. Du tust quasi Abdankungen gestalten, aber deine eigene ist dir eigentlich egal.
Ja. Ja, ist mir eigentlich egal. Also ich fände es jetzt nett, wenn jetzt ein paar Leute geämtet, oder?
Ciao.
Ja. Und ich werde mir sicher mal Gedanken machen, was da für Musik läuft, aber sonst ist mir das eigentlich egal.
Mhm. Und so eine Anbindung irgendwie an irgendeine Glaubensgemeinschaft oder so kommt eh nicht in Frage, oder?
Also wenn da ich habe Freunde, die Pfarrer sind, wenn die was sagen möchten, dürfen die das gern.
Mhm.
Aber es muss, ich glaube, das ist mir dann also wirklich wurscht.
Mhm. Und das weiss das Umfeld, dass dir das wurscht ist?
Nein, also das Umfeld, ich glaube, es ist ja fürs Umfeld wichtig, oder? Mir kann das ja egal sein.
Ja, aber es ist doch auch fürs Umfeld noch gut zu wissen, wenn es dir egal ist. Dann können sie ohne schlechtes Gewissen
machen, wie sie es gut finden. Ja, eigentlich schon. Ja.
Dann wissen sie immer mal, der Christian Weiss sagt, ja, das ist eigentlich für euch, nicht für mich.
Ja.
Also können wir auch machen, wie es uns gut tut.
Ja. Ja. Im Zweifelsfall billiger.
Billiger als?
Ja, billiger als. Super, super.
Sparsam beim Sterben.
Ja, genau. Oder?
Okay. Ja, Christian, ich danke dir vielmals.
Ich danke dir, Elena.
Für das spannende Gespräch. Ich wünsche dir noch ganz viele Jahre
gesundes das
Leben im Jetzt.
Ja, genau, im Jetzt.
Im Jetzt.
Jeden Morgen aufs Neue.
Ja, genau.
Ja, ich danke dir.
Und dann zum Ende einen schönen Mittagsschlaf.
Ja, danke. Das hoffe ich.
Mach's gut.
Ja, du auch. Danke dir, Elena.
Christian Rauch und seine Vorfreude auf das Jenseits. Seine Sorge um Menschen, die sich am Ende von ihrem Leben befinden. Und sein Bewusstsein fürs Jetzt und den Moment. Das ist ein Gespräch, das bei mir noch lange nachgehalten hat. Und sicher noch länger wird nachhallen. Mich interessiert, was ihr dazu sagt. Welche Gedanken ihr euch macht zum Jenseits und zum Jetzt. Meldet euch doch via podcast.ibello.ch oder auf Instagram oder Facebook unter das letzte Stündchen. Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über das Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elinoy Bello. Danke fürs Zuhören und Mitdenken.